Willen, warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen?
Oh, Reini,
willkommen.
Alter. Ey, ohne Scheiß. Wenn du das Ding direkt subversiv anfangen willst, dann hust er immer am Anfang der Folge. Und du bist schon vorgeworfen worden, dass du die Todesfälle verharmlost. Mach ruhig weiter, Rainer, du Demagoge, das Böse.
Mein Gott.
Das oder hast du dich gerade an Kock verschluckt?
Nee, das ist ja jetzt jede Folge so gewesen. Ich dachte, diese Folgen müssen sich ja durch irgendwas auszeichnen und ich möchte damit die Ernsthaftigkeit der Lage unterstreichen.
Ja, wirklich. Das ist aber eine
gelungene Nein, ich habe nicht drüber nachgedacht.
Ist ja, an sich ist es uns auch egal, weil wir kennen die Toten ja nicht. Nein, natürlich so
ist oh,
es.
Das ist aber...
Das hast du jetzt gesagt, Rainer.
Ja, genau.
Durch deine Handlung hast du das betont, so ist es nicht. Wir haben Mitleid mit den Menschen, die davon direkt betroffen sind. Ich bin im weitesten Sinne auch davon betroffen, weil ich bei einer Produktion war, wo am nächsten Tag jemand getestet wurde, der aber wohl an dem Tag, an dem ich bei dieser Produktion war, nicht da war.
Ja.
Trotzdem ist es eine seltsame Situation. Es ist so ein bisschen wie die Frontlinie, die näher rückt und man hört irgendwie die Einschläge der Granaten.
Die Einschläge kommen näher, wie man so schön sagt, ne?
Genau, die Einschläge, daher kommt der Begriff ja auch, ne?
Ja.
Also so stelle ich mir das vor, wenn man damals irgendwie in der Kriegssituation war und sich die Front immer mehr verschiebt und so.
Na, das würde ich nicht vergleichen. Ich glaube, das ist...
Nein, natürlich, ich meine damit, nein. Also,
bevor dir das nachher vorgeworfen wird.
Okay, bevor mir wieder, nein, natürlich meine ich damit, weder möchte ich das in der Intensität noch in der Heftigkeit noch in der Emotionalität vergleichen. Ich meine einfach nur damit, dass eine Situation, die man wie ein Gewitter das heranzieht.
Ja,
du siehst es am Horizont.
Es ist eine Situation, die du nicht beeinflussen kannst, für die du nichts tun kannst, außer halt die bestmöglichen Vorkehrungen zu treffen, ne? Also im Sinne von bleib zu Hause. Ne? Also ich habe so oft diesen wunderschönen Tweet gelesen, ne? Irgendwie früher musste man noch wirklich, wirklich was tun, um etwas für die Menschheit zu tun. Heute kannst du Menschenleben retten, dadurch, dass du auf der Couch Netflix guckst. Ne? Also,
ich verstehe aber diese Bleib-zu-Hause-Sache auch nicht so richtig. Was heißt es denn jetzt definitiv? Also ich muss zum Beispiel mit meinem Hund raus, muss ich einfach.
Ja,
und ich kann Otto auch nicht aus dem Fenster halten und ihn irgendwie auf die Straße scheißen lassen. Das heißt, und ich muss auch einmal am Tag zumindest ein bisschen Luft schnappen, bevor ich ersticke.
Ja, aber das kannst du ja machen. Also ne, mit dem Hund in Park gehen, den Hund sein Häufchen machen lassen, ist auch vollkommen okay. Du sollst halt nur jetzt irgendwie nicht zu den Freunden, also dich abends mit Freunden treffen und irgendwie was zusammen kochen oder so. Du sollst nicht,
ja, gut,
du sollst nicht im Park rumgammeln und dich da irgendwie.
Aber ja, wo ist die Trennlinie? So. Also Lisa Eckert hat bei Nur vor 2 Tagen gesagt, das fand ich ganz lustig. Wenn man derzeit seine Wohnung verlässt, wird man von Menschen aus dem Fenster heraus wie ein Volksverräter angeguckt, der gerade persönlich den Untergang der Welt befohlen hat. Ein bisschen so ist es, ne? Also man hatte so das Gefühl, man würde selber irgendwie die Seuche verbreiten.
Ja, man soll sich, also ich glaube, eine gute Regel ist, man sollte sich so verhalten, als ob man ein Infizierter wäre. Ne? Also als ob du jemand wärst, der halt potenziell ansteckend ist. Das heißt, du solltest nicht mit, also es ist ja nicht jeder Mensch, dem du sofort begegnest, selbst wenn du halt infiziert bist, dass du den direkt ansteckst, sondern es gibt ja sowas wie eine Ansteckungsrate. Ne? So, ich weiß gar nicht, bei wie viel die liegt, 3 von 10 oder so. Ne? Irgendwie sowas in die Richtung. Aber trotzdem, du solltest dich halt, also das Zauberwort heißt auch hier gesunder Menschenverstand, ne? Um da irgendwie die Waage zu finden. Du solltest dich am besten so verhalten, als ob du es hättest.
Ich finde, in einer Situation, in der Leute sich im Supermarkt um Nudeln prügeln, ist gesunder Menschenverstand ein seltsamer Appell,
ja, der
oder?
Ist bei denen halt verloren gegangen, ne? Ein Stück weit. Aber für dich jetzt selbst, für dein Verhalten, ne? Ich war zum Beispiel gestern im Wald laufen, hier vor der Tür.
Ja gut, und, aber du lebst halt eben nicht in einem Kerngebiet und
ja,
ich lebe in einem Kerngebiet.
Mir sind erstaunlich viele Leute beim Joggen im Wald begegnet.
Ja, das ist ja das Problem, weil 90% von denen auch denken, weißt du was, wir weichen Menschen aus, warum gehen wir nicht in den Wald?
Nee, das ist auch überhaupt gar kein Problem, dass ich dort Menschen begegnet bin, weil man läuft sich im Wald über den Weg, dann geht man halt irgendwie mit dem größten Abstand, den man da auf diesem Weg haben kann, einmal aneinander vorbei, sagt schönen guten Tag und läuft halt weiter. Und gut ist, und das ist auch nicht das Problem. Ne? Das Problem sind nicht die Leute, die mit ihrem Hund rausgehen. Das sind nicht die Leute, die irgendwie zum Joggen rausgehen oder einkaufen gehen oder so. Das ist alles vollkommen okay. Ne? Also weder in die eine Richtung noch in die andere sollte man übertreiben. Ne? Leute, die jetzt irgendwie beim Einkaufen sind und andere Leute anmaulen, dass sie doch bitte ihre 4 Meter Abstand einhalten sollen oder so, ist genauso bescheuert. Man sollte einfach das Risiko minimieren. Man kann es ja auch nicht verhindern, ne? Also du kannst genauso gut irgendwie, weiß nicht, über einen Fußballplatz laufen und da kommt dir eine Person entgegen, die dich zufällig anhustet, dann hast du halt Pech gehabt, ne? Also das Verhindern wird schwierig, aber du kannst das Risiko minimieren. Und das Risiko minimieren heißt kein Social Gathering, also ne, nicht mit mehreren Menschen irgendwie.
Die amerikanischen Teenager Spring Break feiern an der Küste von Mexiko im Gebüsch vögeln.
Ja, das ist halt das dumm, ist, ne? Oder
ich meine das auch nicht als Relativierung, so im Sinne von, das müssten wir auch. Ich finde einfach nur, dass die Situation gerade, ich weiß nicht, wie ihr das zu Hause empfindet, ich kriege unfassbar viele E-Mails, wirklich über 100 Stück am Tag, und ich komme nicht hinterher, irgendwas zu beantworten. Wenn ihr mir was schreibt, bitte eine definitive Frage in den ersten zwei Sätzen, dann kann ich auch was beantworten, aber nicht irgendwie 40 Zeilen und ganz am Ende sag mal, oder... Das also ist einfach irgendwie gar nicht zu leisten im Moment, weil uns das ja alle vereint, diese Situation, dass wir nicht so richtig wissen. Ne? Das ist ja diese globale Unsicherheit über die ganze Situation. Weißt du, du liest den. Es ist unmöglich, der Situation aus dem Weg zu gehen. Ich will eigentlich auch gar nicht, also vielleicht sollten wir einfach jetzt im Podcast auch einfach das Thema mal abhaken und sagen, erst wenn das nächste Mal jetzt eine fette News kommt, also Ahnung.
Ich finde, so sehr abhaken muss man es gar nicht, man kann da schon mal kurz drüber reden, aber man sollte sich nicht den ganzen Tag mit dem Thema zuballern, weil...
Ja, aber es geht ja gar nicht anders, Reini, also ja, du kannst ja gar keine Medien konsumieren.
Ja doch, das geht, du sagst einfach, komm, ich gucke halt abends um 8 die Tagesschau oder was weiß ich, den Livestream vom hier Robert-Koch-Institut und das ist halt gut, ne, den Rest... Natürlich kriegst du die Schlagzeilen auch, wenn du irgendwie im Netz bist, wenn du auf Social Media unterwegs bist, um die Ohren gehauen. Aber du musst die Scheiße ja nicht lesen. Du musst ja nicht jeden Artikel lesen. Du musst nicht jede Doku gucken. Sich vernünftig informieren von vor allem vernünftigen Stellen, also das Robert-Koch-Institut, irgendwie die öffentlich-rechtlichen Sender, also unabhängiger Journalismus. Da, nicht bei Russia Today oder so.
Heilpraxis Barbara?
Ja, ne, also nicht.
Habe ich auch geschickt bekommen. Sie kann sogar über Telefon. Kann Barbara, ich glaube Stiegler oder so, Barbara Stiegler kann euch über Telefon heilen. Also in allen Fällen, aber auch bei Corona, aber auch ja, so Sachen wie AIDS.
Und da wird es so. Übrigens kriminell, wenn jetzt Heilpraktiker oder ähnliches halt anfangen zu werben, dass sie Corona feststellen könnten oder heilen könnten oder sonst was. Ist das
tatsächlich? Ja gut, aber Reini, in der Geschichte der Menschheit gibt es, also wenn der Mensch irgendwas kann, dann ist es die Katastrophe in Kohle ummünzen. Ne?
Ja, aber da wird es tatsächlich illegal, weil der ganze Corona-Scheiß halt unter das Seuchenschutzgesetz fällt. Und so ein Heilpraktiker darf ja sonst um dich rumtanzen und dich mit Bernstein bewerfen, so viel er will, ne? Aber bei Seuchenschutz hört es halt auf, ne? Wenn die da in irgendeiner Form mit Werbung machen, machen die sich strafbar und man sollte die
nach Möglichkeit. Ist das so, ja?
Ja. Damit machen die sich strafbar, weil die das nicht dürfen. Die dürfen keine Behandlungen anbieten, wenn es um so etwas wie Seuchenschutz geht. Da ist der Spaß, also da hört der Spaß halt auf.
Und, ja, macht ja auch Sinn. Also ja, wenn klar. Jetzt Menschen glauben, sie wären gerade übers Telefon geheilt werden worden und treffen sich dann irgendwie und besuchen ihre Oma im Altersheim, ja. Weil sie ja jetzt geheilt sind aufgrund des tollen Telefontermins mit der Geistheilerin, dann bringt man halt andere in Gefahr. Dementsprechend ist die Vermeidung solcher Situationen natürlich sinnvoll. Ja, und auch die solche Leute zu verbieten, zu verklagen oder von mir aus direkt wegzusperren.
Ja, richtig bluten lassen. Also nee, je mehr, desto besser. Also man muss.
Das können wir auf jeden Fall unseren Leuten jetzt mal sagen. Solltet ihr, und ich gehe davon aus, die meisten, die uns zuhören, neigen nicht so stark zur Esoterik, sonst würden sie uns nicht zuhören. Aber sollten unter uns geistheiler-affine Menschen sein, die gerade eben noch ihr Wurzelchakra mit ihrem Morgenkaffee eingelotet haben, während sie Feng Shui-mäßig die Möbel in ihrem Wohnzimmer neu angeschoben haben, dann solltet ihr besser das nicht tun. Also verlasst euch auf die Wissenschaft, verlasst euch auf die Leute, die Ahnung haben.
Ja. Das größte Problem aktuell, also man sieht ja immer noch, dass die Zahl der Infizierten exponentiell anwächst, eins der größten Probleme aktuell ist die Dummheit der Menschen tatsächlich, beziehungsweise, dass die Menschen das nicht ernst nehmen.
Das war ja schon immer so.
Ja, das ist tatsächlich ein Problem. Und das wird, also wir nehmen jetzt gerade an einem Samstag auf, morgens also mittags um 12, für Selbstständige morgens um 12. Nein, das ist ein böses Vorurteil. Aktuell ist es so, gibt keine verschärften Maßnahmen. In Bayern gibt es hier und da eine Ausgangssperre und in manchen anderen Ländern, also Ausgangssperre ist da auch zu viel gesagt. Das ist eher so eine milde, abgemilderte Ausgangssperre und keine richtig harte. Aber ich prophezeie, und dazu gehört jetzt nicht viel, wir werden, wenn die Menschen weiterhin so dumm handeln, wahrscheinlich nächste Woche eine Ausgangssperre haben, eine bundesweite.
Ja, klar.
Und dann vielleicht natürlich auch mal
harte. Also obwohl ich auch sehr lachen musste, dass die Bundesregierung bekannt gab, dass sie das am Wochenende genau beobachten werden. Das, was heißt das? Fliegt gerade Ursula von der Leyen mit einem Ein-Mann-Gyrokopter über mein Haus mit einem Fernglas und guckt, ob ich auch brav in meinem Wohnzimmer sitze. Also
die,
es ist ja.
Die ist da ja gar nicht mehr zuständig. Die ist ja jetzt hier nach Europa befördert.
Stimmt. Ja. Wer ist denn jetzt, Reini, wie peinlich, wer ist denn jetzt unser Verteidigungsminister?
Ja, da musste ich letztens auch drüber nachdenken. Beziehungsweise als ich die Nachrichten gehört habe, dachte ich mir, stimmt, die macht das jetzt. Unsere AKK-47.
Ach du lieber Gott, hast ja recht. Ja. Die ist ja von, ich bin offensichtlich nicht in der Lage, eine Fraktion zu führen, zu, ich bin offensichtlich in der Lage, eine Armee zu führen, also fließend, wo man sich dann auch fragt, wer kommt denn auf die Idee? Also das finde ich immer wieder spannend, dass Leute eigentlich öffentlich als komplett inkompetent gekennzeichnet werden und dann trotzdem weiter existieren. Also nicht, dass ich jetzt AKK zu Hause im Keller einsperren möchte oder so, aber die war ja also wirklich, wirklich sehr fraglich in ihren Aussagen und Inhalten und dann sagt man, okay, dann übernimm doch einfach unsere Armee.
Also das ist
seltsam.
Ich habe mich früher auch mal gefragt, wie das so mit Ministern ist, ne? Dass irgendwie, weiß ich nicht, der Bundesbildungsminister ist dann irgendwie in der nächsten Legislaturperiode irgendwie der Wirtschaftsminister, ne? So komplett anderes Ressort. Aber wenn man da ein bisschen genauer drüber nachdenkt, ist das gar nicht so verwunderlich oder so schlimm, weil in dieser Position musst du und brauchst du keine Ahnung von dem, also nicht wirklich von dem Thema zu haben, das du vertrittst, weil das ist ja nicht eine Person in so einem Ministerium. Der Minister ist ja nicht derjenige, der sich denkt, so, morgen machen wir mal den Leitzins runter oder so, sondern da ist halt
morgen.
Das ist in so einem Ministerium ist das so wie der repräsentative Chef einer Firma. Ne? Also da sitzen auch Berater, da sitzen Gremien, das ist ja gar nicht zu erwarten, dass eine Person sich mit jedem Thema so stark beschäftigt. Und deshalb ist es auch nicht so schlimm, wenn die jetzt von einem Ministerium.
Ja, aber Reinhard, Alter, der Kopf vom Fisch sollte zumindest nicht stinken, oder? Also da bin ich irgendwie, weiß ich nicht, ob ich da nicht vorsichtig wäre mit der Aussage.
Also Politikverdrossenheit, keine Frage. Also ne, bei unserer bei der guten Frau von der Leyen, wo plötzlich die Handydaten gelöscht waren. Als es in die Ermittlungen ging.
Kann, und sowas kann passieren.
Ja, man kann halt mal ausrutschen, ne, und irgendwie zufällig auf alle Daten löschen und dann nochmal ausrutschen auf ja und dann nochmal ausrutschen auf ja sicher. Ne,
und dann nochmal ausrutschen und das Handy versehentlich in den laufenden Thermomix werfen. Das dann nochmal ausrutschen und das Haus anzünden und dann nochmal ausrutschen und das Land verlassen.
Was
und dann plötzlich ist man weg.
Das ist ja wieder passiert, ne? Hier dem Scheuer jetzt mit der Maut. Plötzlich alles weg vom Handy.
Wie, alles weg vom Handy?
Ja, alle Daten gelöscht. Das ist auch,
kann hat man nicht Scheuer, wirklich?
Ja,
ernsthaft. Hat Andi Scheuer ein bisschen versucht, uns zu verarschen, meinst du?
Weiß ich nicht. Ich meine, Politikverdrossenheit kann ich verstehen. Ich verstehe auch, dass Politik harte Arbeit ist und so weiter. Aber es gibt da schon so, also manche Clownsgesichter, ne? Da denkst du echt schon so, wirklich, ernsthaft? Also nimmt den noch jemand ernst, ne? Hier Beispiel Friedrich Merz, der ja auch jetzt hier, ne, zur Corona-Fraktion gehört, der wurde ja auch, glaube ich, positiv getestet.
Ja.
Könnte daran liegen, dass er 3 Tage vorher oder so noch so eine Wahlveranstaltung
mit, wie man ihn auch nennt.
So eine Wahlveranstaltung mit 700 Leuten gemacht hat. Ne? Das ist auch so. Alter Falter.
Ja. Aber das ist ja der Vorteil am Virus. Er macht uns alle gleich. Auch ein Privatflugzeug. Hat Friedrich Merz nicht den schönen Satz gesagt? Er befindet sich im mittleren Verdienstbereich und hat dazugeben müssen, ungefähr 20 Millionen Eigentum zu haben.
Also
das ist richtig, wenn du den in eine Reihe setzt mit dem Chef von Amazon und Bill Gates und
ist das
ich weiß nicht,
ne?
Dann geht's ihm nicht gut, nee, dann müssen wir uns Sorgen machen. Abseits dessen ist es natürlich eine schon ziemlich lustige Aussage, wie man auf die Idee kommt, sich dann als Mittelstand zu bezeichnen. Aber das sind die Leute, die wir dann nachher nehmen und ich glaube, dass es nicht so unrealistisch ist, dass der nächste Kanzler wird. Auf der anderen Seite gibt es ja jetzt im Moment einen sehr intensiven Bewerber. Also da tut sich jetzt einer hervor, der leistet richtig, weil er die stille Hoffnung hat, dass man dann sich in 2 Jahren, 1,5 Jahren an ihn erinnert.
Meinst du, unser Söder,
unser Söder, Markus.
Echt, von dem habe ich nichts mitbekommen. Aber ich, ne,
wie
ich
bitte?
Muss aber auch sagen, so der Politikbetrieb, ich höre gerne Podcasts zu dem Thema. Ein sehr schöner Tipp, Aufwachen-Podcast, kann man sich sehr gut anhören. Der ist sehr, sehr lang.
Gibt es nicht den Einschlafen-Podcast?
Den Einschlafen-Podcast gibt es auch, das ist von Tobi Bayer. Auch ein
netter Typ. Es gibt den Einschlafen- und Aufwachen-Podcast.
Ja, genau. Der Aufwachen-Podcast ist ist aber was komplett anderes. Da geht es halt um Politik. Das ist von Stefan Schulz und Thilo Jung zum Beispiel. Thilo Jung sagt ja auch was, oder?
Thilo Jung sagt mir
ja,
was.
Genau, ja, genau, von Jung Naiv.
Aber Aufwachen klingt dann schon wieder so, als müsste man, weißt du, so als wenn die böse Regierung uns irgendwie.
Ja, ich weiß nicht genau, wie die auf den Namen gekommen sind. Den gibt's auch schon sehr, sehr lange, aber den kann man sich
echt. Das hat so ein bisschen so ein Truther-Anleihen,
ja,
finde ich, wenn man das Aufwachen-Podcast
nennt. Ja, ist es aber überhaupt nicht. Kann man sich gerne mal anhören. Einschlafen-Podcast
also,
von Tobi sollte man sich auch mal anhören. Der ist tatsächlich sehr nett, wenn man abends einpennen will, weil der
ja,
so
ich kann nicht, ich kann nicht pennen, wenn einer labert, kann ich
ja
gar nicht.
Nicht
meine Frau lässt ja gerne Medical Detectives laufen und so. Nee, ist mir, also erst recht, wenn er von seiner Kant erzählt, ist mir eigentlich egal. Ich kann dann einfach überhaupt nicht. Nein, ich habe nie fünf Fragezeichen gehört.
Drei
ich habe
Fragezeichen,
nie, du ist mir egal. Drei Freunde, fünf Fragezeichen. Ich habe nie Bibi Blocksberg gehört. Da wäre ich immer komplett raus. Also meine einzigen Hörspiele, die ich hatte, waren wirklich Otto, kannst du mir mal den Rüssel eincremen?
Benjamin Blümchen.
Lecker, ja.
Ah,
da hatte ich ziemlich viel
so
von.
Viel.
Aber ich habe mit meinem Vater mal den Ohrenbär angemacht, so als ich so 8, 9 war. Manchmal, mein Vater, wir hören uns jetzt mal den Ohrenbär an. Das ist auf WDR2 so ein Format für Kinder gewesen, was so zur Einschlafzeit irgendwie um 8 Uhr lief, für 20 Minuten so Märchen. Und nach 3 Minuten guckte mein Vater mich an und sagte, wow, das ist verdammt langweilig, wollen wir nicht im Land der Raketenwürmer gucken? Und ich so, yeah!
Okay.
War ich nicht so für zu haben. Ich bin eher so ein DuckTales-Kind und so. Also meine Eltern haben, obwohl die Leute immer glauben würden, dass meine Eltern aufgrund ihrer Berufsherkunft dann so, weißt du, die fette Pädagogenkeule ausgepackt hätten und wir zu Hause gesessen hätten und ich hätte irgendwie Effi Briest aufsagen müssen, ist mein Vater ja viel mehr so in Populärmusik und Populärmusik, geiles Wort. Aber ich bin halt mit den Beatles, den Stones aufgewachsen. Mein Vater hat mir halt die DuckTales aufgenommen und ich glaube, das Pädagogischste, was bei uns abgespielt wurde, was ich auch meinen Kindern eines Tages vorspielen würde, war Löwenzahn.
Okay.
Weil das finde ich wirklich sehr schön, so die
mit
Peter Lustig einfach für mich, Peter Lustig ist für mich einfach unsterblich. Also Peter Lustig ist einfach so ein, ich weiß, es gibt so viele, die dann schreiben, ja, der hat ja im Bild-Zeitungs-Interview mal gesagt, er mag keine Kinder und
ja,
so.
Bullshit.
Ist alles Bullshit. Der hat mal gesagt, dass mit Kindern am Set drehen anstrengend ist. Und glaub mir, ich arbeite seit 10 Jahren beim Fernsehen und ich kann dir bestätigen, es ist anstrengend.
Ja,
ich liebe Kinder, ich finde Kinder ganz toll. Ich habe für alle gegen einen 4 lange Einspieler mit Kindern gedreht und trotzdem war ich am Ende des Abends, hätte mich tot in die Eiskammer legen können, weil ich halt 10 Stunden lang mit kleinen Kids verbracht habe, die zwar super süß waren, aber halt auch einfach eine Sondersituation darstellen, weil dann heult mal einer, dann weiß ich nicht, also es ist einfach unkontrollierbar an so einem Fernsehset.
Ja, das,
trotzdem, Peter Lustig war für mich einfach immer so, ist einfach, weiß ich nicht, ist glaube ich für unglaublich, also ich habe bei mein meistgelikter Facebook-Eintrag, den ich je geschrieben habe, war ein Nachruf auf Peter Lustig, als er gestorben ist. Was heißt Nachruf? Also ich habe so eine den A4-Seite
also
mit meinen, danke, genau, danke, ich glaube, es war so Überschrift, war danke, Peter. Und das ist so oft geteilt worden, dass mich heute das noch beeindruckt, weil ich hatte damals viel weniger Follower und trotzdem ist das so dermaßen durch die Decke geschossen. Und da ging es überhaupt nicht darum, viele Leute zu erreichen, sondern es war wirklich, dass ich morgens saß, Peter Lustig ist gestorben, der ja schon ein paar Jahre sich zurückgezogen hatte. Und obwohl ich diesen Mann nicht kannte und obwohl der vielleicht auch privat ein totaler Arsch war, ich weiß es nicht, war es wie ein kleiner Stich in mein Herz. Als wenn jemand gestorben wäre, den ich gut kannte. Und weiß ich nicht, mit dem verbinde ich ganz, ganz viel aus meiner Kindheit. Mit dem verbinde ich so dieses wohlige Gefühl, weißt du, dieses so abends aus, weiß ich nicht, aus dem Schnee kommen und sich das warme Handtuch von Mama über den Kopf ziehen lassen und dann in die Lieblingsbettdecke einkuscheln. Das war für mich Peter Lustig so ein bisschen. Und dass der nicht mehr da ist, ist ein Verlust. Also ich kann den Ersatz Fritz Fuchs, damit kann ich nichts mehr anfangen.
Nee, das ist aber auch, also ich glaube, der wird für die jetzigen Kinder das, was Peter Lustig für uns dann mal war.
Wäre auch unfair. Also man kann dem Typen nicht vorwerfen, dass er kein 60-Jähriger in Latzhose ist.
Nee,
der macht das
also
nett.
Das ist ja generell immer schwierig, ne? So bei Fernsehsendungen oder ähnlichem, wenn das von einer Person so massiv geprägt wurde, ne, dann kann, egal wer danach kommt, für die Generation, die damit groß geworden ist oder die das kannte, nur ein Verlust sein. Ne? Also das
ja,
so.
Guck
also,
dir, Wetten, das
an. Ich wollte gerade sagen, ja. Wetten, das ist das beste Beispiel. Ne? Mit Thomas Gottschalk ist das dann halt danach was weg. Ne? Also ich weiß nicht, es wird dann
ja,
einfach irgendwie produziert.
Markus Lanz ist wirklich privat ein wahnsinnig netter Typ. Also wirklich, auch wenn viele Leute den irgendwie, obwohl sie ihn nicht kennen, immer beurteilen. Ich kenne ihn privat zumindest ein bisschen. Der ist wirklich, wirklich, wirklich nett, angenehm, klug, witzig, locker. Ganz, ganz angenehmer Mensch. Aber der hat halt da eine Aufnahme der war nicht der Erste, dem sie Wetten, das angeboten haben, sondern sicherlich einer in der Reihe, und alle vor ihm haben sehr entschieden abgelehnt, weil sie gesagt haben, diese Fußstapfen sind nicht zu füllen, und das sind sie auch nicht. Also du kannst Thomas Gottschalk, und wir müssen gar nicht drüber reden, dass Wetten, das am Ende seiner Zeiten eigentlich eine langweilige, furzige Sendung war, die man nur noch aus nostalgischen Gründen geschaut hat. Aber trotzdem kannst du das, was der dort ausgefüllt hat in dieser Rolle als Host dieser Sendung, der bekanntesten Sendung in Europa zu der Zeit, kann niemand ausfüllen. Und bei Peter Lustig ein Stück weit auf einem anderen Niveau natürlich auch. Der hat diese Sendung über 20 Jahre geprägt, der war das Gesicht von Löwenzahn. Ich gucke heute noch gerne alte Folgen davon, auch wenn die mich natürlich intellektuell jetzt nicht so fordern, weil sie für Kinder sind. Aber allein, weißt du, diese Chuspe zu haben, hinzugehen und im Fernsehen, und das müsstest du heute mal einem Fernsehmacher erklären. Hör mal, wisst ihr was, wie wir die Sendung beenden? Mit Kinder,
abschalten.
Ihr wisst ja was, abschalten. Da würden sie sich bei RTL oder ProSieben, die würden, glaube ich, erstens würden sie einen Herzinfarkt kriegen, dann würden sie sich totlachen und sich ritzen, ja. Also wenn du, ich glaube, dass das Einzige, was du niemals, niemals im Fernsehen machen darfst, dem Publikum empfehlen, jetzt macht mal aus, weil jetzt kommt nichts Wichtiges mehr.
Ja.
Und da siehst du, mit was für einer positiven Naivität diese Klamotten produziert worden sind damals.
Schön fände ich das auch, wenn man, wenn das so nachvertont werden würde, und ihr wisst ja, jetzt, und dann so eine komplett andere Stimme, dranbleiben.
Das auch schön. Immer dranbleiben. Lass den Fernseher an, Kinder. Und dann, weißt du, ist nur noch so ein Standbild von Peter Lustig. Man sieht gar nicht mehr, wie sie sich im Mund bewegt, aber so eine wirklich völlig fremde Stimme. So, am besten macht ihr den Fernseher in eurem Wohnzimmer auch noch an. Und den Fernseher in der Küche.
Das Fernsehen aktuell
und streamt
ja eine Hochzeit, ne? Also das lineare Fernsehen.
Die Leute bleiben zu Hause,
und,
ne?
Ja, und das Internet ächzt, also unsere unfassbar toll ausgebaute Infrastruktur ächzt unter den ganzen Homeoffice-Menschen.
Ja, aber ist das wirklich so? Also der Frankfurter Knoten hat ja bekannt gegeben, dass das alles easy ist und sie kommen da locker durch gerade.
Ja, ach nee, ich glaube an den Knotenpunkten ist das nicht so das Problem. Das Problem ist eher, wenn du in einer Straße wohnst, wo halt irgendwie 20 Haushalte über ein Koaxkabel angeschlossen sind und alle gleichzeitig irgendwie Netflix gucken wollen, dann kriegst du Probleme. Oder wenn alle gleichzeitig irgendwie in einer Videokonferenz hängen, dann hört's halt auf. Ne? Also ich habe zum Beispiel, ich hatte in den letzten Tagen halt Videokonferenzen mit Leuten, die noch im Büro einer Uni waren, und bei denen ruckelte es wie Sau, weil die Uni nicht genug Bandbreite hat.
Ernsthaft?
Ja.
Die Uni hat nicht genug Bandbreite.
Ja, das ist, die Hochschule hängt da irgendwie zum Teil an einer anderen Hochschule mit dran, und das, man muss aber auch sagen, dass das Rechenzentrum ist ein Stück weit überfordert. Die sind halt nicht so gut ausgestattet. Ende des Jahres sollte ein Großteil der Infrastruktur ausgetauscht werden. Ne, ist halt blöd, die ist halt ein bisschen veraltet.
Die Uni Mannheim?
Ja, nicht die Uni, es ist die Fachhochschule Mannheim. Und es ist nicht so, dass es nicht funktioniert, aber wenn plötzlich von heute auf morgen, genau das ist ja passiert, ne, alle nur noch Online-Vorlesungen machen, alle nur noch irgendwie ihre Sachen online zur Verfügung stellen, im Moodle oder sonst was, dann hast du halt auch einen exponentiellen Anstieg an der Last auf deinen Servern, beziehungsweise auf deinen E-Mail-Servern. Wenn irgendwie an einem Tag alle Professoren an alle Studenten eine Mail verschicken, unsere Vorlesung fällt heute aus, dann kann da auch mal der Mail-Server zusammenklappen. Natürlich sollte das nicht so sein, aber das kann halt passieren, gerade wenn die IT in einem Erneuerungsprozess war, ne, und gerade angefangen hat, Teile des Netzwerks und der Infrastruktur, also der Hardware auszutauschen und so.
Tja, Reini, da kommt nächstens einer in dein Büro und dann wird der 56K-Modem anschließen. Nee, und erklären, also, dass wenn du ins Internet gehst, wird nicht mehr telefoniert.
Mein Büro ist jetzt gerade bei mir zu Hause, und bei mir zu Hause bin ich sehr glücklich. Ich habe meine 100 Mbit down und meine 50 up. Damit kann
Gott
ich leben.
Dank, Gott sei Dank, Reini. Ja. Immer X-Hamster in 4K ist weiterhin gesichert.
Genau,
wir müssen uns keine Sorgen um dich machen. Durchgehen, Reini.
Und währenddessen können wir noch aufnehmen.
Geiler Scheiß.
Ja.
Reini?
Ja. Ich bin noch da.
Ich muss mal auf Klo, Reini.
Ja, aber du kannst ja jetzt nicht plötzlich einfach pinkeln gehen. Es sei denn, jetzt kriegen wir die Abschlussmusik.
Reini, da ist die Abschlussmusik.
Oh, Wahnsinn.
Jetzt kann ich kacken gehen?
Ja, geh kacken.
Das ist ja mega cool.
Bis morgen.
Bis morgen.